Ihr hört immer noch das Lokalmagazin und wir begrüßen ganz herzlich jetzt unseren Gast hier in der Sendung, Frau Dr. Christine Aubogast. Hallo, schön, dass Sie da sind.
Hallo, guten Tag.
Erste Bürgermeisterin von Tübingen, nicht so oft in den Medien, weil Sie einen Chef haben, der so medienpräsent ist, aber natürlich trotzdem eine sehr spannende Tätigkeit und eine interessante Person, wie wir hier finden. Erstmal ganz kurz, wir haben hier Kommunalpolitik, die Wahlen waren nicht, aber die Landtagswahlen in drei Ländern und auch in Baden-Württemberg. Wie haben Sie den Abend gestern erlebt?
Ja, mit einigermaßen Frust am Ende, denn die Partei, der ich selber angehöre, die SPD, hat, wie Sie wissen, zumindest für Baden-Württemberg ihr bislang schlechtestes Ergebnis eingefahren, was dabei aber, glaube ich, ja, das meiste Entsetzen, muss man jetzt schon fast hervorgerufen hat, dass die AfD uns landesweit überholt hat mit ihren annähernd 15%.
Was glauben Sie, welche Auswirkungen wird das haben auf Kommunalpolitik? Inwieweit ist Landespolitik und Kommunalpolitik eng miteinander verzahnt?
Das hat da Auswirkungen auf die Kommunalpolitik, wo die AfD, wie zum Beispiel in Mannheim oder in Pforzheim, die Direktmandate geholt hat. Da muss sich natürlich auch die Kommune fragen, inwieweit die Politik auf lokaler Ebene darauf zu reagieren hat. Und in Tübingen ist das Ergebnis ja ein bisschen ein anderes gewesen. Da hat die AfD 6% erzielt und ist damit zwar meines Erachtens mit 6% zu viel vertreten, aber ich glaube, das können wir eher verschmerzen.
Ja, Tübingen hat da zwei Ausreißer nach unten, Ausreißer nach oben. Die Grünen ihr Rekordergebnis, die AfD ihr niedrigstes Ergebnis. Inwieweit kann man da irgendwas ableiten, auch vielleicht für diesen Wahlkreis oder auch für diese Stadt?
Tübingen hat offensichtlich in der Richtung mittlerweile ein relativ stabiles politisches Milieu, ja, erreicht durch die Universitätsstadt, durch die vielen Studierenden, die wir hier vor Ort haben, aber sicherlich auch durch das doch sehr akademisch geprägte Milieu in der Stadt sind die Grünen da mittlerweile gut verankert. Und die SPD, die vielleicht immer noch historisch betrachtet eigentlich eine Klientel bedienen möchte, die hier gar nicht mehr so in der Breite vertreten ist, tut sich da etwas schwerer.
Im Gemeinderat sieht es alles aber noch ein bisschen anders aus. Und das ist ja Ihr Alltag sozusagen, auch mit den Fraktionen sich herumzustreiten oder auch sich zu arrangieren einfach. Wie erleben Sie den politischen Alltag? Wie sieht der aus bei Ihnen?
Im Großen und Ganzen ist beim weit überwiegenden Teil der Themen der Gemeinderat sich in Summe sehr einig. Also eigentlich gibt es wenig Punkte, die wirklich extrem strittig diskutiert werden. Also Sie haben es jetzt kürzlich gemerkt, da ging es um Über- oder Unterführung. Da hat der Gemeinderat sehr einstimmig votiert und sich da an der Sachfrage orientiert. Es gibt andere Themen, wenn es um Bildung geht, da kommen natürlich dann die politischen Neigungen etwas deutlicher zum Vorschein und da bricht sich das an der einen oder anderen Stelle Bahn. Aber in Summe gibt es viel Übereinstimmung eigentlich bei der Grundtendenz dessen, was wir vor Ort vorhaben und tun wollen.
Sind Sie bei jeder Gemeinderatssitzung dabei?
Ja.
Müssen Sie? Ist das quasi oder?
Ja. Ja, also das gehört sich so, da sind alle Bürgermeister da, wenn nicht irgendwas Gravierendes dazwischen kommt. Wir haben Vertretungsregelungen. Ich bin als erste Bürgermeisterin die ständige Stellvertreterin des Oberbürgermeisters. Das heißt, wenn er verhindert ist, leite ich die Sitzungen. Aber es sind alle Bürgermeister in der Regel da.
Wie ist Ihr Verhältnis zum Herrn Palmer?
Wir sind uns nicht in allem einig. Das ergibt sich schon aus den unterschiedlichen politischen Richtungen, die wir vertreten. Aber wir haben in der Regel eine sehr große Übereinstimmung mit Blick auf das, was in der Stadt zu tun ist. Er hat natürlich jetzt mit der Übernahme des Finanzressorts einen scharfen Blick auf die Ausgabenseite und an der Stelle haben wir natürlich manchmal unsere Diskussionen, denn als Zuständige für Soziales und Kultur bin ich, ja, ich will mal sagen, in einem ausgabenintensiven Bereich unterwegs und da ist nicht immer Einigkeit da.
Wie funktioniert das mit der Aufgabenverteilung? Das war nicht immer so? Höre ich da raus auch, ne, diese oder auch die Ihre Aufgaben haben sich auch verändert oder kamen neue Abteilungen dazu?
Ja, bevor ich kam, waren die Dezernatsverantwortlichkeiten etwas anders verteilt. Beim Oberbürgermeister war die Kultur angesiedelt und im Dezernat von Herrn Lucke damals waren die Finanzen. Und da hat man einen Tausch vollzogen, das heißt, die Finanzen sind jetzt beim Oberbürgermeister angesiedelt und die Kulturverwaltung in meinem Bereich.
Und was zählt noch alles zu Ihrem Bereich? Das ist eine ganz schön lange Liste, die Sie da unter sich haben und auch sich kümmern müssen eben. Ja.
Also ich bin in der schönen Situation, dass ich theoretisch viele Titel tragen kann. Ich bin Kulturbürgermeisterin, ich bin Sportbürgermeisterin, ich bin Ordnungsbürgermeisterin, ich bin erste Bürgermeisterin, ich bin Sozialbürgermeisterin. Könnte man vielleicht noch um die eine oder andere Sparte ergänzen. Also Sie sehen Kultur, Soziales, Sport, Familie, Ordnungsverwaltung. Dann gehört zu meinem Dezernat die Zuständigkeit für die Altenhilfe GmbH, bei der ich Aufsichtsratsvorsitzende bin, und die Tübinger Sporthallen Betriebs GmbH und das Zimmertheater.
Wie bringen Sie das alles unter einen Hut?
Das frage ich mich manchmal auch. Also mein Terminkalender ist sehr, sehr gut gefüllt. Und dadurch, dass natürlich durch die Bereiche Kultur, Soziales, Sport eigentlich auch die ganzen Ehrenamtsbereiche bei mir versammelt sind, sind auch die Abende jeweils mit Terminen gut angereichert. Denn also die Vereine und die Initiativen, die wollen natürlich auch ein bisschen Kontakt halten. Und da möchten die natürlich auch, dass man bei der einen oder anderen Veranstaltung mit dabei ist.
Wie wählen Sie da aus oder wie setzen Sie Prioritäten?
Das ist gar nicht so leicht zu beantworten. Natürlich ist es immer gespeist von dem Bemühen, auch irgendwie ein bisschen eine gerechte Verteilung hinzubekommen. Also wenn man jetzt natürlich bei den Sportvereinen länger nicht vertreten war, dann ist klar, dann weiß ich, so jetzt müssen wir mit denen mal wieder ein bisschen stärker Kommunikation pflegen. Also da wird immer gut drauf geguckt und da habe ich natürlich auch ein Sekretariat, das da viel hilft und unterstützt, indem man diese Dinge einigermaßen gut verteilt.
Der am lautesten schreit, da tauchen Sie dann am ehesten auf, oder?
Nee, das ist nicht das System, wie es funktioniert. Aber es gibt natürlich schon manchmal Bereiche, in denen ja vielleicht eine intensivere Kommunikation notwendig ist, weil es Probleme gibt oder weil Unstimmigkeiten da sind oder weil einfach ja der Diskurs zwischen Verwaltung und den Initiativen vielleicht auch aus deren Sicht nicht so läuft.
Die soziale Lobby existiert ja eher, oder ist ja viel eher kleiner. Also wenn man dann den Sozialbereich nimmt, wo die Leute, die Bedürftigen auch sind, klar gibt es da auch Verbände und Initiativen. Aber wie gehen Sie an diesen Bereich ran, wo Tübingen ja eigentlich ja mit Steuereinnahmen gesegnet ist? Die Wirtschaft boomt immer noch, auch hier. Und trotzdem gibt es hier auch eine relative Armut.
Ja, die gibt es und die Stadt Tübingen hat vor einiger Zeit auch ein Projekt zum Thema Kinderarmut ins Leben gerufen und diesen Bereich speziell auch erstmal intensiver untersucht. Und auch hier in Tübingen gibt es Familien, die an der Armutsgrenze leben. Da sind wir sehr, sehr, sehr eng dran und in engem Kontakt natürlich auch mit den ganzen Institutionen und Initiativen, die daran arbeiten. Tübingen ist da gut aufgestellt. Also was die Struktur oder die Betreuungsstruktur im sozialen Bereich angeht. Aber das heißt nicht, dass wir nicht doch auch noch Bereiche hätten, wo wir nachsteuern müssen und nachlegen müssen. Und es ist eine Sozialkonzeption erarbeitet worden. Das ist so ein dickes Buch. Und da haben wir viele Themen, an denen wir auch die nächsten Jahre noch arbeiten wollen. Und eines, das mit dazugehört, ist die Idee, uns stärker dezentral aufzustellen. Also man hat ja früher immer so ein bisschen die Tendenz gehabt zu sagen, wir haben so ein versäultes System. Also es gibt Institutionen, die sind nur für Kinder, für Senioren oder für Wohnungslose zuständig. Und das wollen wir ein bisschen aufbrechen, auch über das Mittel der Stadtteil- und Familienzentren, wo wir versuchen wollen, da Angebotsstrukturen ein wenig zu bündeln.
Dass dann die Ansprechpartner für verschiedene Probleme dann auch zur Verfügung stehen.
Genau, querbeet. Also, dass man nicht nur eine Person hat, die ist nur für die Senioren oder eine nur für die Jugendlichen, sondern dass man das ein bisschen bündelt und auf dem Wege vielleicht auch ein nachbarschaftliches Miteinander in den Quartieren wieder ein bisschen besser zueinander bringt.
Wird aber auch schwieriger dann für die Menschen, die das dann betreuen müssen.
Ja,
das Anforderungsprofil steigt.
Ja, die Anforderungsprofile steigen, aber ich glaube, dass wenn die Professionen beieinander sind, man natürlich auch gegenseitig eher davon profitieren kann, wie wenn die auch in der Stadt verteilt zentral ihre jeweilige Zielgruppe bedienen.
Wo sehen Sie da noch Bedarfe auch, ne, wenn Sie sagen, dickes Buch? Was ist da noch alles Teil des Sozialkonzepts in Tübingen?
Ich sehe einen starken Bedarf bei allem, was das Thema Demografie angeht. Die Menschen werden glücklicherweise älter. Wir haben heute eine Lebenserwartung, die übersteigt alles bisher Dagewesene. Aber damit steigt auch ein Betreuungs- und ein Pflegebedarf. Und die älteren Menschen sind heute oft nicht mehr so familiär eingebettet, sondern es gibt viele Singles, auch bei den Älteren. Und wir werden es uns nicht leisten können, den kompletten Bedarf auch durch professionelle Kräfte abzudecken. Das heißt, was wir brauchen, ist einfach ein stärkeres Miteinander vor Ort. Also, dass ja wieder mehr nachbarschaftlich nacheinander geguckt wird. Und da haben wir sicherlich eine große Aufgabe zu leisten, das vor Ort wieder ein bisschen mehr in die Gänge zu bringen.
Welche Stellschrauben, welche Möglichkeiten haben Sie da?
Also es gibt zum Beispiel ein Projekt, das der DRK mal angeleiert hat, das ich ganz spannend fand. Und zwar versuchen die Nachbarn so zueinander zu bringen, dass sie sagen, man verabredet sich, wenn da jemand Älteres wohnt, der Form, dass man sagt, Mensch, wenn der Rollladen bis um 10 nicht oben ist, dann habe ich einen Schlüssel und dann gehe ich mal gucken. Und das ist sehr niedrigschwellig, weil damit ist zunächst mal keine Verpflichtung verbunden der Gestalt, dass man sagt, man müsste jede Woche einkaufen gehen oder die Sprudelkisten schleppen, sondern einfach nur so ein, man schaut ein bisschen aufeinander und daraus entsteht dann manchmal sehr viel mehr. Das ist jetzt nur ein Beispiel dafür, wie sowas funktionieren könnte, aber dazu brauchst du natürlich auch ein bisschen einen Anstoß von außen.
Und welchen Anstoß liefert die Stadt da?
Die Stadt versucht jetzt eben über die Installation dieser Stadtteil- und Familienzentren und durch Angebote vor Ort ein bisschen mehr aufsuchende Sozialarbeit zu machen. Also weg ein bisschen von den KOM-Strukturen, die ja so funktionieren, dass man sagt, hast du ein Problem, kommst du zu mir. Dahin zu gehen, wir kommen näher an euch ran und sehen dann natürlich auch eher, wo die Bedarfe und die Bedürfnisse liegen, können das so eher bedienen.
Wie viele Leute sind da von der Stadt als Sozialarbeiter, Sozialarbeiterinnen angestellt?
Also wir haben, in der Summe kann ich es Ihnen jetzt gar nicht sagen, aber wir haben jetzt das Stadtteilzentrum auf Waldhäuser Ost mit einer halben Stelle gestärkt, jetzt erst im letzten Haushaltsjahr. Wir werden eine halbe Stelle einrichten, die sämtliche Stadtteil- und Familientreffs koordinieren wird. Also es sind jetzt schon 4, 5, sodass wir das sukzessive ein bisschen aufbauen. Wir müssen aber natürlich sehen, ob wir langfristig dann an anderer Stelle Ressourcen umleiten, weil wir können ja nicht immer nur oben drauf satteln.
Tübingen hat ja auch den Ruf inzwischen als so transparente Kommune mit einer guten Kommunikationsstruktur. Inwieweit waren bei diesem Prozess und bei dieser eben Sozialkonzeption auch die Menschen vor Ort schon eingebunden? Und auch wenn Sie jetzt schon die neuen Strukturen so ein bisschen erproben oder schon die erste Erfahrung haben, wie sind da die Rückmeldungen?
Die Sozialkonzeption ist in engem Austausch, also zum einen natürlich mit den Fachprofessionen erarbeitet worden, die in dem Feld unterwegs sind, aber selbstverständlich hat man auch vor Ort die Ehrenamtlichen mit eingebunden, die in dem Feld unterwegs waren und auf dem Weg da eine praktische Beteiligung auch, erfahrbar gemacht. Schwierig ist es natürlich immer, wenn Sie jetzt diejenigen mit einbinden wollen, denen es so richtig schlecht geht. Also das merken wir auch in diesem Projekt Kinderarmut. Da suchen Sie mal Arme, um mit denen dann in größeren Diskussionsrunden zu sprechen. Das ist eine Schwierigkeit, die Bürgerbeteiligung, glaube ich, auch generell hat, dass oft diejenigen, um die es geht, schwer mit in den Prozess eingegliedert werden können. Aber daran müssen wir unbedingt arbeiten.
Und wir sind im Lokalmagazin mit Frau Dr. Christine Abogast. Wir hören ein paar Takte Musik und reden dann weiter mit der ersten Bürgermeisterin, der ersten Beigeordneten, der Sportbürgermeisterin, Kulturbürgermeisterin. Viele Titel sind hier im Spiel. Das Lokalmagazin live am Montagvormittag mit Frau Dr. Christine Abogast, erste Bürgermeisterin der Stadt Tübingen, mit einem großen Aufgabenbereich, der ja von Sicherheit und Ordnung bis zu Kunst und Kultur reicht. Inwiefern können Sie gestalten, gestalterisch tätig sein, und inwiefern ist es manchmal auch sehr bürokratisch, Ihre Arbeit?
Ja, es ist beides mit dabei. Der Ordnungsbereich ist jetzt wahrscheinlich der Bereich, in dem am wenigsten die gestalterische Ausagieren gefragt sind, während die Kultur da schon mehr Möglichkeiten bietet. Kultur ist ja eine sogenannte Freiwilligkeitsaufgabe in der Kommune. Das heißt, eine Kommune wäre eigentlich nicht zwingend verpflichtet, auch sich in dem Bereich zu engagieren, auch Geldmittel reinzugeben. Aber es machen natürlich glücklicherweise trotzdem alle, aber man kann hier natürlich nochmal ganz andere Akzente setzen.
Auch da müssen Sie dann wahrscheinlich wie im Sozialbereich fordern und auch streiten um jeden Cent, um jeden Euro?
Ja, durchaus, aber das mache ich mit Werbe und sehr gerne.
Und auch da ist ja eine Konzeption entstanden. Was besagt die Tübinger Kulturkonzeption? Steht da alles drin? Ist sie auch so dick wie die Sozialkonzeption?
Die ist nicht ganz so dick, weil sie nicht ganz so viele statistische Auswertungen zugrunde gelegt hat natürlich. Aber auch die ist mit einem langen Beteiligungsprozess begleitet worden. Und insofern ja, bündelt die natürlich schon auch viele Erkenntnisse, die es aber noch an etlichen Stellen umzusetzen gilt. Also da steckt viel drin, das kann ich Ihnen jetzt inhaltlich gar nicht in ein paar wenigen Sätzen hier zusammenfassen. Aber wir wollen auf jeden Fall in den nächsten Jahren den Schwerpunkt Literatur weiter stärken. Das fängt an mit dem Hölderlin-Turm, der endlich saniert werden muss, der endlich auch eine neue, moderne Ausstellung im Inneren braucht. Und da versprechen wir uns schon, dass dann natürlich auch nochmal ein anderes Zielpublikum angesprochen werden kann. Es soll einen Literaturpfad geben. Also wir wollen das, was wir auch da haben, nochmal stärker bewerben und vermarkten. Und in Tübingen ist da im Bereich Literatur schon auch viel geboten, viel los, und das wollen wir irgendwie präsent halten.
Wie sieht es aus mit dem Konzertsaal? Das ist ja auch ein ja, heiß diskutiertes Thema gewesen.
Ja, also ein Konzertsaal für Tübingen wäre toll, und es gibt eine Machbarkeitsstudie, die wir haben erstellen lassen, und in dieser Machbarkeitsstudie kommt auch ziemlich klar zum Ausdruck, dass es einen solchen Bedarf definitiv gibt in der Stadt. Also der Saal, der würde keineswegs leer stehen, sondern der wäre sehr, sehr gut bespielt. Allerdings ist die Frage der Finanzierung nicht geklärt, es ist die Frage des Standorts noch nicht richtig geklärt, und wir haben darüber hinaus so ein bisschen das Problem, dass wir ja Nachholbedarf haben in der Infrastruktur der kulturellen Einrichtungen, die schon da sind. Sprich, die Musikschule muss dringend saniert werden, da regnet es rein, das Gebäude ist wirklich marode. Die Stadtbücherei platzt aus allen Nähten. Wir haben jetzt einen Archivneubau beschlossen, der im Gelände des Güterbahnhofs mit entstehen wird. Den Hölderlin-Turm, den ich schon erwähnt habe. Also Sie sehen, wir können nicht alles auf einmal stemmen und müssen es ja häppchenweise machen.
Und Sie machen dann eine Prioritätenliste auch, oder Sie setzen die Schwerpunkte zusammen mit dem Kulturamt?
Ja, die setze ich selbstverständlich nicht allein. Wir bereiten diese Dinge verwaltungsseitig vor, und dann wird das natürlich intensiv auch mit dem Gemeinderat diskutiert, und die meisten Themen werden im Grunde genommen auch so ein bisschen mit der Bürgerschaft gemeinsam diskutiert. Und daraus ergeben sich dann natürlich auch ein Stück weit die Prioritäten, beziehungsweise manchmal ergeben sie sich auch schlicht durch die Notwendigkeiten. Also wir haben in allen Gebäuden Brandschutzanforderungen zu erfüllen. Zum Beispiel, da können wir nicht sagen, ist uns wurscht, machen wir erst in 10 oder 15 Jahren, sondern da gibt es gesetzliche Auflagen, die wir schlicht zu erfüllen haben.
Bei der Literatur sind es die großen Namen, Hölderlin, Hesse, Goethe und wie sie alle heißen. Aber wir haben ja in Tübingen auch eine lebendige, sehr lebendige Alternativkultur. Und ich denke da ans Kunstamt, auch an die Künstlerszene, die eben schon professionell arbeitet, aber eben nicht gesegnet ist, auch von eigenen Mitteln oder auch die Subkultur in den Wohnprojekten. Inwiefern ist die Stadt in diesem Bereich auch aktiv oder sucht da einen Austausch oder vielleicht auch dieses Pfund nochmal mit dem zu wuchern, vielleicht nicht, aber das zu stärken auch in irgendeiner Form?
Da sprechen Sie einen total wichtigen Bereich an, der, denke ich, die Stadt kulturell hier auch sehr lebendig hält, der für eine große Vielfalt steht, die ich auch extrem wichtig finde. Und ich denke, dass in dem Bereich auch viel Innovation entsteht. Einfach neue Sachen, die man jetzt in meinem klassischen Bereich vielleicht nicht so sehr hat. Also es gibt da viel Gespräche, viel Kontakt, den wir entsprechend versuchen zu pflegen. Wir bemühen uns, so gut es geht, zu unterstützen, auch bei der Suche nach Räumlichkeiten. Das ist ja ein großes Thema in Tübingen, dass ja wir einfach nicht so viele Räume zur Verfügung stellen können bislang, wie wir es eigentlich für kulturelle Nutzungen ja bräuchten, allein von dem, was an Künstlern, Künstlerinnen unterwegs ist, was an Projekten da ist. Da arbeiten wir dran, jetzt auch ein entsprechendes Raumkonzept zu erstellen. Und wir haben auch die Förderrichtlinien etwas umgestaltet, sodass wir da hoffen, auch sehr viel flexibler auf die Bedürfnisse der Kulturschaffenden einzugehen.
Was heißt das konkret? Wo haben Sie da die Förderrichtlinien geändert? Inwiefern?
Na, ein Stichpunkt ist zum Beispiel dieses Thema Innovation. Ja, also inwieweit gibt es Projekte, wo wir wirklich sehen, da steckt was Neues drin. Und natürlich wird auch immer die Frage gestellt, wird jetzt was gefördert, was eigentlich eher in einem anderen, in einem Regelkontext gefördert gehört, oder sind andere Möglichkeiten tatsächlich ausgeschöpft? Wo fließt das Geld hin? Also wird tatsächlich auch die eigentliche künstlerische Arbeit damit unterstützt oder werden Strukturen unterstützt, die zunächst mal mit der kreativen Arbeit gar nicht unmittelbar in Zusammenhang stehen, und das wollen wir uns genauer angucken.
Und im Prinzip kann jeder Künstler dann einen Förderantrag auch stellen bei Ihnen?
Ja.
Da gibt es Formulare?
Da gibt es Formulare, genau. Wie sie das für eine Verwaltung gehört, gibt es hier selbstverständlich Formulare.
Und dann kann aber auch, es ist relativ niederschwellig oder… Also.
Es ist niederschwellig, und die Kulturverwaltung hat jetzt auch Workshops gemacht, wo es genau darum ging, nämlich in den Workshops nochmal genau zu erklären, also wenn ich jetzt wirklich einen Förderantrag stellen will, wie muss ich das anstellen, worauf kommt es an, was muss ich an Informationen liefern, denn wir wissen zwar, ja, das mit den Formularen, das ist einerseits immer so ein bisschen eine Hürde, auf der anderen Seite müssen wir natürlich auch mit den Steuergeldern so umgehen, dass wir jederzeit sagen können, wir geben es nicht einfach so nach Goodwill, die Nase gefällt mir nicht, sondern ich brauche irgendwo valide Kriterien, nach denen ich nachher sagen kann, das war richtig so.
Es ist messbar und dann vielleicht auch erfolgreich, wobei Kunst und Qualität soll da ja sicher nicht, oder das kann ja eine Verwaltung dann nicht unbedingt auch entscheiden, oder? Ob das jetzt?
Nee, nicht immer. Und man muss natürlich auch vorsichtig sein. Man hat manchmal bei Kulturförderung auch so Kriterien wie, wie viele Leute erreicht man mit diesen Projekten. Und da muss man vorsichtig sein, denn es gibt auch kulturelle Angebote, die nur für einen ganz kleinen Teil interessant sind. Die sind aber deswegen nicht weniger wichtig oder nicht weniger wertvoll. Im Gegenteil, das sind oft die Bereiche, in denen es ja experimenteller wird. Und das brauchen wir auch, um eine breite kulturelle Landschaft zu haben. Wenn wir nur Mainstream machen, dann kommt die Kultur relativ schnell in eine eher langweilige Ecke.
Die Avantgarde kann auch ein Leuchtturm sein.
Oh ja.
Ja, Sie haben die Musikschule schon angesprochen und Sie haben das Zimmertheater auch noch unter sich, wobei die natürlich schätzungsweise autark arbeiten. Oder wie sieht da der Austausch, der Kontakt zum Zimmertheater aus. Nicken Sie da die nächste Spielzeit ab?
Nein, nein. Also die künstlerische Freiheit ist ein hohes Gut. Und insofern nehmen wir da natürlich als Verwaltung jetzt keinen Einfluss auf die inhaltliche Ausgestaltung des Programms, sondern da geht es dann eher um Steuerung von Finanzen und Verwaltungsstrukturen allenfalls. Also es gibt einen Verwaltungsrat und da trifft man sich regelmäßig. Natürlich wird da durchgesprochen, was die Intendanz vorhat und was die so machen. Aber selbstverständlich nehmen wir da nicht Einfluss auf das inhaltliche Ausagieren.
Aber wenn, so wie zuletzt, der Intendant einem Ruf folgt, der eine, dass sie dann eben die Strukturen weiter, oder dass es jetzt eine Co-Intendanz gibt, das ist alles mit Ihnen dann abgesprochen?
Ja, das bespricht man natürlich, ja, aber nicht. Klar, wir reden natürlich schon auch, welche Stücke haben funktioniert, welche haben vielleicht weniger funktioniert, da gibt es einen Austausch drüber, aber diesen gestalterischen Teil, der wird natürlich vom Intendanten regiert, sage ich jetzt mal.
Kunst und Kultur ist eher, sage ich mal, jetzt der Bereich, der vielleicht auch mehr Spaß macht, wo auch nicht nur sicher, aber wenn man dann eben Sicherheit und Ordnung hört, ne, was in Tübingen ist ja eigentlich so vom Gefühl her auch eine eher, ja, da geht nicht so viel Gewalttätigkeit ab, aber natürlich ist Tübingen auch keine Insel. In welcher Form nehmen Sie das wahr oder greifen Sie da ein im Bereich Sicherheit und Ordnung oder was gehört da alles zu Ihren Aufgaben?
Also eingreifen, das ist immer so eine Sache, wie man das interpretiert. Das darf man sich natürlich nicht so vorstellen, dass man als Bürgermeisterin etwa, wenn sich jemand über seinen Strafzettel beschwert, nachher sagt, ja, da, an der Stelle, da machen wir jetzt aber mal eine Ausnahme. Da sind wir sehr stark an Recht und Gesetz gebunden. Aber natürlich gibt es Bereiche, die durchaus auch gestalterische Aspekte haben. Wir haben einen kommunalen Ordnungsdienst in der Stadt Tübingen. Das ist eine freiwillige Aufgabe, also das ist ein Dienst, den wir nicht zwingend einrichten müssen. Das heißt, es sind Kollegen, die vor allem nachts unterwegs sind, zum Beispiel, wenn im Sudhaus größere Veranstaltungen sind und es darum geht, dass Lärmbelästigungen einigermaßen im Rahmen gehalten werden, dann versuchen die dort entsprechend ordnend einzugreifen. Die sind auf der Platanenallee im Sommer unterwegs, die sind auch im Bereich Jugendschutz unterwegs und da kann man natürlich als Kommune schon auch Schwerpunkte setzen und sagen, uns ist jetzt dieser Bereich ums Sudhaus herum besonders wichtig oder uns ist der Lärmschutz in der Innenstadt entsprechend wichtig. Natürlich hat alles eine hohe Priorität, aber es ist dann die Frage, wie verteilt man es auch nochmal und wie können wir gucken, dass wir gegebenenfalls auch bestimmte Brennpunkte an der Stelle ein bisschen intensiver ins Visier nehmen. Ich war mit den Kollegen auch schon zweimal unterwegs nachts, einfach um auch so ein bisschen ein Gefühl dafür zu kriegen, ja, was läuft so. Ich meine, ich bin üblicherweise nachts um 4 oder um 5 jetzt nicht mehr auf der Straße unterwegs, aus dem Alter bin ich dann doch raus. Und von daher ist es doch ganz interessant, mal mitzukriegen, was sich dann in der Stadt noch alles so abspielt.
Und wie war das Erlebnis? Was ist alles passiert? Ist Ihnen was in Erinnerung?
Es war eigentlich überhaupt nicht dramatisch, sondern eher ja, so das, was man sich vielleicht auch einfach so vorstellt. Also Jugendliche, die sich in irgendwelchen dunkleren Ecken auf der Platanenallee zurückziehen und da Dinge konsumieren, die sie vielleicht im hellen Schein einer Laterne nicht in der Form zu sich nehmen würden. Mittlerweile ist ja, also was für mich fast ein bisschen irritierend ist, weil sich da, also zumindest aus meiner Jugendzeit, die Regelungen geändert haben, ist ja Rauchen unter 18 auch verboten, sodass durchaus auch junge Leute angesprochen werden, die erkennbar vielleicht noch keine 18 sind und auf ihren Zigarettenkonsum hin ein bisschen ja in die Diskussion gegangen wird. Es geht darum, wenn jetzt, sagen wir mal, im Bereich des Uhland-Gymnasiums in der Uhlandstraße, da gibt es so ein paar Ecken, da ja, finden immer mal wieder so Treffs statt, wo man halt sitzt und was trinkt und da sind gelegentlich halt auch härtere Sachen dabei. Also da geht es viel darum, auch einfach ins Gespräch zu gehen. Und die Kollegen sind zum Teil auch bekannt, also die werden dann schon von weitem, ah, da kommt der sowieso und er sagt dann, na, wie läuft es mit der Ausbildung? Also es ist teilweise auch schon fast so ein bisschen Streetwork.
Bevor die Polizei kommen muss, kommt der kommunale Ordnungsdienst und die sind auch geschult, dass sie eben deeskalierend und kommunikativ angehen sollen.
So ist es, ja. So ist es. Aber klar, die übernehmen keine polizeilichen Aufgaben und wenn es dann wirklich konfliktgeladen wird, dann muss in jedem Fall die Polizei kommen. Aber es ist, denke ich, ja, es gibt nochmal so ein bisschen vielleicht auch ein Sicherheitsgefühl für die Leute. Und
das ist ein Bereich, den Sie auch mit quasi die Rahmenbedingungen auch abstecken können.
Gehört mit zu meinem Dezernat und je nachdem geht man halt da immer mal wieder ins Gespräch, wenn was ansteht.
Inwiefern sind Sie mit Geflüchteten von der Stadt konfrontiert oder auch damit, setzen Sie sich damit auseinander? Raum, die Raumsuche natürlich, die Raumnot ist in allen Bereichen.
Ich setze mich damit auf allen Ebenen auseinander. Also zum einen liegt die zentrale Koordination bei mir für dieses Thema. Wir haben jetzt zwar, was medial viel Aufmerksamkeit erreicht hat, vor allem die Frage der Unterbringung intensiv diskutiert, aber das Thema spielt natürlich auf allen anderen Ebenen auch eine große Rolle. Wir haben im Ordnungsbereich die Ausländerbehörde, die bei den Asylverfahren und den ganzen ausländerrechtlichen Fragen eine wichtige Rolle spielt und bei der natürlich jetzt auch das Arbeitspensum deutlich zugenommen hat. Wir haben die Fragen von Sicherheit und Ordnung, die in der Stadt möglicherweise zunehmend debattiert werden. Wir haben natürlich die ganze Frage der Integration zu klären. Also wir haben mittlerweile 57 Kinder in den Kindergärten untergebracht. Wir haben weitere 48 Kinder auf der Warteliste, wo wir jetzt sehen müssen, wie kriegen wir die gut in den bestehenden Einrichtungen noch versorgt. Und da ist dann natürlich die Raumfrage auch irgendwann mal zu klären. Wir haben Schulplätze, die wir anbieten müssen, wenn die Familien hierher kommen und es sind dann doch viele Familien. Es ist die Frage, wie wir die Ehrenamtlichen koordinieren, ohne die wir diese Aufgabe überhaupt gar nicht erledigen könnten. Also das Dach über dem Kopf, das ist nur die erste kleine banale Frage und der ganze Rest kommt eigentlich danach und das ist die große Herausforderung, die wir zu bewältigen haben.
Inwiefern ist da Zuständigkeit zwischen Stadt- und Landratsamt und Kreis eben auch, ne, klar geregelt? Ist das eine Statusfrage dann immer nur?
Oder? Nee, das ist keine Statusfrage, sondern das ist relativ klar geregelt. Also muss ich vielleicht ganz kurz ausholen. Also wenn die Menschen hier nach Deutschland kommen, dann werden die auf die Bundesländer verteilt nach dem sogenannten Königsteiner Schlüssel. Demnach bekommt Baden-Württemberg 12,9% aller Flüchtlinge zugewiesen. Das geht nach Anzahl der Bevölkerung und Einkommensstruktur. Und da kommen die Menschen in die sogenannten Erstaufnahmeeinrichtungen. Bis vor kurzem hatten wir nur eine, nämlich die Landeserstaufnahmestelle in Karlsruhe. Sie wissen, mittlerweile gibt es einige mehr. Und in diesen Erstaufnahmeeinrichtungen soll es darum gehen, erste Registrierung und eine Gesundheitsuntersuchung und die ersten Schritte, was das Asylverfahren angeht. Also schon mal abschätzen zu können, haben diese Menschen wirklich eine Bleibeperspektive oder nicht, aufgrund der Tatsache, woher sie kommen. Und danach werden sie auf die Landkreise verteilt, zumindest in den Städten, die nicht kreisfrei sind. Also Stuttgart zum Beispiel, eine kreisfreie Stadt. Da gibt es dann nicht mehr diesen Split. Aber in Tübingen ist es so, dass der Landkreis dann für die sogenannte vorläufige Unterbringung zuständig ist. Und in der vorläufigen Unterbringung bleiben die Menschen maximal 24 Monate, nämlich so lange, bis das Verfahren durch ist oder eben wenn die 24 Monate um sind. Und dann werden sie an die Kommune überstellt für die Anschlussunterbringung. Also da ist die Zuständigkeit sehr eindeutig.
In dem Zusammenhang war Tübingen ja auch bundesweit in den Medien eben durch die Präsenz von Herrn Palmer und seiner Aussage, wir schaffen das nicht, als klares Kontra zu Frau Merkels Position. Wie haben Sie das im Alltag hier wahrgenommen? Auch hat das geschadet, auch hier der Arbeit auf kommunaler Ebene?
Ich hätte mir gewünscht, er hätte es nicht in dieser Deutlichkeit formuliert, wobei man jetzt vielleicht ein bisschen den Split machen muss, was seine Aussagen auf bundespolitischer Ebene angeht und das, was die lokale Situation in Tübingen angeht. Im Moment empfinde ich das so in Tübingen, dass wir es gut hinbekommen können, wenn wir ja entsprechend alle Energie da reinsetzen. Vielleicht ist es auch ein bisschen eine perspektivische Frage. Also wie lange kriegen wir es hin, wenn es in der Geschwindigkeit weitergeht? Und da ist bestimmt irgendwann mal ein Punkt erreicht, an dem wir mit unserer Infrastruktur überfordert sind. Im Moment habe ich allerdings den Eindruck, dass es ganz gut funktioniert und eigentlich auch die Bereitschaft in der Bevölkerung zu helfen und zu unterstützen extrem groß ist. Meine Sorge war eher, dass man natürlich mit solchen Äußerungen vielleicht auch die Stimmung dahingehend schlecht macht, dass die Leute dann irgendwann Angst kriegen und denken, wo führt das alles hin? Aber wenn ich jetzt durch die Stadt gehe oder mir Tübingen anschaue, dann denke ich, die Menschen sind nicht beeinträchtigt dadurch, dass wir die Flüchtlinge hier haben. Die können ihr Leben genauso weiterführen wie bisher auch. Nur müssen wir jetzt halt schauen, wie die ganze Integrationsleistung gelingen kann.
Im Endeffekt hätte es keinen Grund gegeben, AfD zu wählen.
Aus meiner Sicht nicht, nein.
Inwiefern ist Tübingen da vielleicht auch eine Insel, wenn man aufs flache Land geht? Sieht es dann schon wieder ganz anders aus mit der Beteiligung und auch eben mit Ehrenamtlichen, die sich da engagieren?
Da ist Tübingen sehr gesegnet. Also erstens mal, was die durch sehr positive Willkommenshaltung angeht, die wir hier stark vertreten haben. Und auf dem Land haben die Leute oder in kleineren Kommunen vielleicht auch das Gefühl, das kommt schneller an sie ran. Da hat man irgendwie das Gefühl, es ist irgendwie näher, es wird schneller sichtbar. Da fällt halt in so einem 500-Seelendorf, wenn dann da 30 neue kommen, das fällt einfach mehr auf. Aber da ist man ja auch schon, wenn man von drei Dörfer weiterkommt, ein Dreieck schmeckt doch.
Genau, eben. Ne? Diese Migrationsbewegung, die hat ja jeder in seiner eigenen Biografie eigentlich. Was macht Ihnen am meisten Spaß an Ihrer Arbeit? Ne? Wenn man sich dieses riesige Feld anguckt und mit Professionellen, mit Experten, mit Verwaltungsangestellten, aber auch mit den vielen Ehrenamtlichen, in welchem Bereich tun Sie sich am leichtesten oder was macht am meisten Spaß? Ja.
Eigentlich ist es die Summe des Ganzen, die Tatsache, dass ich mit einer unglaublichen Bandbreite an ganz unterschiedlichen Menschen in Kontakt komme und ich eigentlich jeden Tag aufs Neue gefordert bin, ja auch nochmal vielleicht neu zu reagieren und zu gucken, worum geht's jetzt nochmal, was ist gefragt, und das ist das, was mir in der Summe Spaß macht. Ich könnte jetzt gar nicht sagen, es ist nur die Kultur oder nur Soziales. Also ich habe mittlerweile viel Spaß dran gefunden, mich auch in Feuerwehrthemen einzuarbeiten und mich da einzudenken. Und das war mir vorher eher ein bisschen fremd, muss ich zugestehen. Mit dem Bereich hatte ich noch nicht so viel zu tun. Aber auch das ist spannend zu hören. Also was bewegt die Leute, die da im Feuerwehrdienst sind? Das ist ja nochmal eine ganz eigene Welt.
Nicht nur Brände?
Nicht nur Brände, nein, die holen auch Katzen von den Bäumen.
Haben Sie ja auch manchmal gedacht, oh Gott, warum habe ich mir das angetan? Gab es so schon Momente schon?
Ja, das ist schon auch mal vorgekommen. Wenn man da neu einsteigt und in den ersten Monaten so viel Neues zu verarbeiten hat, da bin ich schon auch mal an einen Punkt gekommen, wo ich dachte, jetzt schaffe ich das, also physisch. Das geht einfach sehr an die körperliche Leistungsgrenze. Wenn man natürlich von früh bis spät abends um 10:30 in Sitzungen und Besprechungen unterwegs ist und sich nicht mehr in einer Rolle befindet, in der man sich entspannt zurücklehnt und sagt, soll mal die anderen machen, sondern wo klar ist, ich muss jederzeit einfach auch bei der Sache bleiben, dann es kostet einfach Kraft. Und da war ich schon mal an einem Punkt, wo ich dachte, boah, Hätte ich nicht gedacht, dass das so massiv kommt. Aber man kann das auch ein bisschen trainieren, stelle ich jetzt fest. Also ein bisschen wie im Sport. Man kommt da dann auch irgendwann so ein bisschen in den Rhythmus.
Wächst mit den Aufgaben. Wie erholen Sie sich?
Ganz unterschiedlich. Also zum einen sorge ich dafür, dass ich regelmäßig meinen Sport mache. Ich gehe zweimal die Woche ins Kiesertraining, ins Kraftstudio. Das ist herrlich stupide. Man geht an seine Maschinen und macht irgendwie 10-mal so oder 10-mal irgendeine andere Bewegung. Man muss über nichts nachdenken. Das ist alles vorgegeben. Das ist herrlich hirnlos, würde ich jetzt gerade mal sagen. Insofern finde ich das sehr entspannend. Und dann versuche ich einmal ein- bis zweimal die Woche schwimmen zu gehen.
Ihr Anfang, Sie sind jetzt fast 2 Jahre da, das war ja auch nicht ganz reibungslos, wenn man da nochmal an die Strapazen oder auch so denkt. Wie haben Sie sich, war die Stelle ausgeschrieben und Sie haben sich beworben oder wie ist das alles gelaufen am Anfang?
Nein, ich bin angesprochen worden, ob ich mich nicht bewerben möchte. Und ich habe sehr lange drüber nachdenken müssen, weil ich zu dem Zeitpunkt auf einer Stelle saß, die ich auch noch gar nicht so lange gemacht habe. Also ich habe viele Jahre politische Bildungsarbeit gemacht, mich viel mit Kommunalpolitik beschäftigt und hatte dann Lust, was anderes zu machen und bin dann eingestiegen als Amtsleiterin für Bildung, Soziales und Familie in Nürtingen. Und die Anfrage aus Tübingen, die kam, ja, ich glaube, ein Dreivierteljahr, nachdem ich das Amt angetreten habe. Und dann habe ich eigentlich gedacht, nee, also jetzt bin ich da gerade neu. Das kann ich mir jetzt eigentlich gar nicht vorstellen. Aber es hat dann doch ein bisschen gegärt. Und dann da habe ich lange drüber nachgedacht, ob die Frage mir wohl irgendwie in ein paar Jahren nochmal gestellt würde, wenn es mir dann besser passen täte. Und bin zu dem Schluss gekommen, dass das wohl eher nicht passieren würde. Und dann habe ich es doch gewagt.
Dann haben Sie sich beworben und wurden genommen. Wie war das Auswahlverfahren hier? Wie haben Sie das erlebt?
Ich habe das als sehr intensiv erlebt, weil viele Veranstaltungen stattgefunden haben. Also es gab ein Podium des Sozialforums, es gab ein Podium zu den Kulturfragen, es gab x Auswahlrunden, erst intern natürlich mit der Verwaltungsspitze, dann aber auch mit den verschiedenen Fraktionen. Also man hat hier viele, viele Termine und Präsentationsrunden gehabt.
Und wie lernt man das alles? Welche Kompetenzen, die dieses Amt mit sich bringt oder erfordert? Ein Studium von Geschichte und Politologie bereitet einen sicher nicht ausreichend darauf vor.
Nee, da gibt es natürlich viele Felder, in die ich mich auch neu einarbeiten musste. Aber ich bin ja da nicht allein unterwegs in der Verwaltung. Also ich habe gute Fachbereichsleitungen, die sich natürlich in den ganzen fachlichen Themen extrem gut auskennen. Das wäre auch vermessen, wenn ich behaupten würde, ich kenne da jedes Detail. Also das ist bei so einer Masse, können Sie sich vorstellen, an Fachbereichen, für die ich verantwortlich bin, gar nicht möglich. Das heißt, es ist eher die Frage, ja, wie steuere ich auch diese Führungsaufgaben so, dass das alles gut und reibungslos funktioniert und dass auch die Führungskräfte, die ich habe, eine gute, vertrauensvolle Zusammenarbeit mit mir haben und auch für ihren Bereich dann trotzdem so autonom wie möglich arbeiten können.
Gibt es da Rezepte, wie man mit Führungskräften oder eben auch Menschenführung oder keine Ahnung, was das alles so
aber
ist?
Bei Führung gibt es natürlich Modelle ohne Ende. Also wenn Sie jetzt hier einen Führungstrainer sitzen hätten, der würde Ihnen gleich 4, 5, 6, 7 an der Zahl.
Also aber Sie müssen ja Ihren eigenen
genau,
Weg
ein Stück
finden.
Weit dann, kann man ne? das durchaus lernen, also indem es einfach ein paar Instrumente auch gibt, die durchaus anwendbar sind, auch Methoden, also auch über, also zum Beispiel Zielvereinbarungsgespräche, die man auch in einer ganz bestimmten strukturierten Weise führt. Aber dazu kommt sicherlich auch, dass man ja so ein bisschen seinen eigenen Weg natürlich finden muss, wie man den geht und
wie
der
sind,
ist immer individuell.
Ja, wie sind die Hierarchien in der Tübinger Stadtverwaltung? Ist es eher flach oder ist es doch immer mit klaren Anweisungen von oben nach unten verbunden?
Na, ich glaube, es gibt beides. Natürlich gibt es Themen, die auf Anweisung erfolgen, beziehungsweise ist ganz klar, wenn natürlich der Gemeinderat Beschlüsse fällt, dann müssen die umgesetzt werden. Und da gibt es Vereinbarungen, Verabredungen, an die wir uns als Verwaltung natürlich auch zu halten haben. Aber ungeachtet dessen haben die Fachbereiche natürlich auch ihren Gestaltungsspielraum in den Dingen, die sie dann umsetzen können. Und da ist Tübingen so aufgestellt, dass die Fachbereiche doch also ein relativ hohes Maß an Autonomie genießen.
Die lange Leine ist da. Das Prinzip. Sie haben ja auch studiert in Aix, Tübinger Partnerstadt. Ja. War das auch, hat es positiven Einfluss auf die Bewerbung gehabt? Nee, aber wenn man schon mal die Partnerstadt kennt, war das schon mal ein Einstieg?
Das war ganz schön, dass ich immer sagen konnte, ich habe übrigens auch in Aix-en-Provence studiert, aber ich glaube, das wäre jetzt kein entscheidendes Kriterium gewesen am Ende für die Wahl.
Wie haben Sie Aix erlebt damals?
Ich habe Aix erlebt als eine Stadt. Naja, eigentlich kennt man sie ja eher so aus touristischer Sicht. Und wenn man dann da studiert, merkt man, der Unterschied ist ganz schön groß. Also erstens mal war das Studium damals wahnsinnig verschult in Frankreich. Also in den Seminaren, in denen ich da saß, das kannte ich von Deutschland nicht, haben die irgendwie alles eins zu eins aufgeschrieben, was der Dozent da vorne sagte. Die haben sogar mit Lineal und Farbstiften und Tintentot gearbeitet. Und dann hat man das in den Klausuren alles so wiedergekäut, wie man sich da aufgeschrieben hat. Also eigenes Denken war da nur am Rande gefragt. Das hat mich ein wenig überrascht. Und die Infrastruktur war also teilweise erbärmlich. Also die hatten eine Bücherei, da durfte man höchstens zwei Bücher ausleihen. Die hatten überall Eimer stehen, weil es an allen Ecken und Enden reinregnete. Die Universitätsgebäude waren in einem schrecklich maroden Zustand. Und ich habe gemerkt, in welchem Luxus ich mich eigentlich in Deutschland bewege. Also spannend fand ich daran eigentlich, dass ich da in diesem Jahr im Ausland sehr viel über mein eigenes Land gelernt habe.
Über den Abstand. Und das Studium mündete dann in einer Doktorarbeit über das Wirken nationalsozialistischer Parteifunktionäre in Württemberg.
Ja, schrecklicher Titel, ne?
Waren da auch Tübinger dabei? Haben Sie da auch
Tübinger? Ja, da waren auch Tübinger dabei, ja.
Und so kurzes Fazit, Ergebnis der Arbeit?
Ich habe mich relativ intensiv mit dem Wirken dieser Damen und Herren, muss man jetzt sagen, ich habe auch über Kreisfrauenschaftsleiterin geforscht, während der Zeit des Nationalsozialismus beschäftigt, fand aber dann eigentlich den Umgang mit diesen, ich sage jetzt mal, Tätern in der Nachkriegszeit am spannendsten. Und da zu sehen, dass eigentlich an vielen Stellen ähnliche Maßstäbe wie während der NS-Zeit angelegt wurden, war interessant. Also zum Beispiel hat man den Frauen in den Entnazifizierungsverfahren vorgeworfen, dass sie überhaupt politisch aktiv gewesen sei ja an sich schon schrecklich. Und dann noch für ein solches System, also man hat ihnen dann größeren Vorwurf draus gemacht als den Männern. Und obwohl sie ungleich weniger Verantwortung getragen haben, hat man sie im Verhältnis dazu viel heftiger bestraft. Also die haben in der Regel keinen Fuß mehr auf den Boden bekommen, während bei vielen Männern dann doch mitunter beide Augen zugedrückt wurden. Es gab Kreisleiter, die später wieder als Geschichtslehrer tätig waren. Hätte ich nicht für möglich gehalten, dass die dann wieder Geschichte unterrichten dürfen. Aber damals hatte man die Idee, ja, man muss doch gucken, dass die Männer wieder in Lohn und Brot kommen, damit die Familien hier nicht untergehen. Also das fand ich eigentlich ganz spannend, mit diesen Maßstäben und den Wertmaßstäben umgegangen, die sich ja nicht von heute auf morgen geändert haben. Zum Beispiel hat man den Kreisleitern, diejenigen, die in den Krieg gezogen sind, das zugute gehalten, hat gesagt, er hat seinen Dienst am Vaterland geleistet. Während andere, die das nicht getan haben, den hat man dann einen Vorwurf draus gemacht. Also das war ein spannender Aspekt.
Sehr ambivalent und ja auch dunkle Geschichte einfach nochmal näher erforscht. Spannend. Vielen Dank, Frau Dr. Christine Arbogast, dass Sie da waren. Danke für die offenen Worte und das spannende Berichten aus Ihrem Alltag in der Tübinger Verwaltung. Toi, 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 dass es gut weitergeht. Was kommt als nächstes jetzt? Was erwartet Sie am Nachmittag am Schreibtisch?
Heute, wir haben noch eine interne Besprechung zum Thema Schulentwicklung in der Südstadt.
Dann viel Erfolg dabei.
Dankeschön. Und
danke, dass Sie da waren. Das war das Lokalmagazin live am Montagvormittag. Wiederholung nochmal am Dienstagmorgen zwischen 6 und 8. Und alle Wortbeiträge, auch dieses Interview in voller Länge nachzuhören auf wüste-welle.de. Wir sind am Freitag wieder live für euch da. Dann zu Gast Poesia y Guitarra, also die Latino-Poeten, und eine Gitarre ist da sicher auch mit am Start. Danke fürs Zuhören, macht's gut, bis zum nächsten Mal.